wir sind hier in den Macedon Ranges. Das ist ein Weingebiet ungefähr 80 Kilometer nördlich von Melbourne. Ein wunderschöner Tag heute. Die Sonne scheint und ich bin auf einem Spaziergang und treffe hier einen Backpacker an aus Deutschland. Ein sehr seltenes Ereignis, denn seit den letzten 18 Monaten hatten wir kaum neue Backpacker hier in Australien. Aber Julian hat es geschafft, ins Land einzureisen nach Australien. Hallo Julian.
Ja, hi, freut mich.
Wie hast du es geschafft, nach Australien zu kommen? Das war erst vor kurzem, oder?
Ich bin ja im Februar nach Australien gekommen und ich kam von Neuseeland. Das heißt, es gab für eine kurze Zeit, oder jetzt mittlerweile gibt es wieder ein Zeitfenster, weil hier so eine Travel-Bubble gemacht wurde. Das heißt, man konnte von Neuseeland nach Australien reisen. Und es hat ganz gut geklappt im Februar, genau. Und ich war vorher 2 Jahre in Neuseeland und bin jetzt seit Februar in Australien.
Also quasi durch die Hintertür. Normalerweise, wenn man Backpacker ist, dann erwartet man, dass man auch viele andere Backpacker trifft auf der Reise. Wie war denn das die letzten 2 Jahre? Hast du jemanden angetroffen hier?
In Australien?
Oder in Neuseeland?
Ja, Neuseeland war es, also ich war sehr überrascht, es war überschwemmt von Deutschen. Also Deutsche sind, glaube ich, überall, ist noch immer noch ein Haufen Deutsche in Australien. Aber ich war ziemlich überrascht, dass wenn man auf die andere Seite der Welt fliegt und eigentlich mehr oder weniger fast nur Deutsch spricht. Auch nach Covid eigentlich immer noch relativ viele, weil auch Neuseeland das Visum immer wieder verlängert hat für jeden. Das heißt, Backpacker hatten die Möglichkeit, immer noch länger da zu bleiben, länger wie ein Jahr, was jetzt normalerweise eigentlich ein Visum wäre in Neuseeland. Das heißt, es sind mittlerweile noch Freunde von mir in Neuseeland, die seit fast, ich glaube, 2,5 oder 3 Jahren mittlerweile schon in Neuseeland sind.
Wie ist es mit dem Reisen innerhalb Australiens? Ist es möglich, hier zu reisen? Also man weiß ja nie, wann man im Lockdown ist.
Ja, also wir haben hier angefangen. Ich bin quasi nach Melbourne geflogen hier in Victoria und habe hier eine Freundin getroffen, die ich in Neuseeland kennengelernt habe. Die war schon in Australien und wir sind jetzt erst kurz bevor ich gekommen bin, hat sie ein Auto gekauft. Das heißt, wir sind zusammen mit dem Auto dann losgefahren und hatten eigentlich erstmal geplant, in Victoria ein bisschen zu bleiben, aber dann ist auch tatsächlich wieder der nächste Lockdown irgendwie eingetreten im Februar für ein paar Tage. Das heißt, wir sind nach South Australia geflüchtet.
Geflüchtet, ja.
Ja, mehr oder weniger, ja, vom Lockdown weg geflüchtet. Und da war dann eigentlich auch normales Leben soweit. Das heißt, wir sind dann so einfach mit dem Auto, wir hatten halt einen 4-Wheel-Drive, haben uns ein Zelt gekauft in Adelaide, ein Zelt und eine Matratze und sind eigentlich von Campingplatz zu Campingplatz gefahren und haben uns South Australia angeschaut und dann haben wir tatsächlich auch einen Job bekommen in der Nähe von Alice Springs, das heißt in den Northern Territory. Da haben wir uns dann auf den Weg gemacht von South Australia und Northern Territory, da war ja Covid fast überhaupt nicht existent, das heißt, da waren wir auch in der Mitte der Wüste und sind da auch für 5 Wochen geblieben, haben da gearbeitet.
Ich kann mir vorstellen, weil es nicht allzu viele Backpacker gibt. Normalerweise gibt es viel mehr. Es gibt doch noch viele, hast du vorhin gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach ist, hier einen Job zu finden. Ist das so?
Ja, momentan ja, ist es, ich glaube, kein Problem, einen Job zu finden, wenn man jetzt Lust hat auf Farmwork. Ich glaube, Australien haben wir auch irgendwie nicht so wirklich Lust, diese Jobs zu machen. Das heißt, auch momentan nicht mehr allzu viele Backpacker im Land, also jobmäßig ist man nicht ganz gut aufgestellt. Das heißt, wenn man einen Job sucht, dann kann man auch relativ, denke ich mal, innerhalb von ein paar Tagen einen Job finden. Wobei ich mich jetzt am liebsten eher auf meinen Beruf dann fixiere, was halt Schreiner wäre. Aber das tatsächlich auch eigentlich kein Problem ist soweit. Auch in Neuseeland war es kein Problem, immer einen Schreinerjob zu finden, weil auch Schreiner nicht überall gesucht sind. Und also wenn ich die Möglichkeit habe, dann arbeite ich auch gerne als Schreiner.
Also du bist gelernter Schreiner?
Ja, genau. Gelernter Schreiner seit... Ich habe vor 7 Jahren meine Ausbildung beendet.
Wo war das? Wo hast du die Ausbildung gemacht?
Das war in Deutschland, in Bayern, in der Nähe von München. Da, wo ich, in Landsberg am Lech geboren, so eine Stunde von München weg. Und da habe ich meine Ausbildung gemacht. Habe dann 2 Jahre in Deutschland gearbeitet als Schreiner und habe dann einen Job gefunden in Griechenland. Das heißt, dann war ich fast 2 Jahre lang in Griechenland, habe da als Bühnenbauer gearbeitet. Dann war ich wieder zurück in Deutschland für ein Jahr und dann habe ich eben den Job in Neuseeland bekommen und als Schreiner dann in Neuseeland für ein halbes Jahr gearbeitet erstmal.
Das erstaunt mich immer wieder, wenn man Schreiner sagt, stellt man sich vor, ein Schreiner, der stellt Möbel her oder eine Treppe, aber man hat noch viele andere Möglichkeiten, wie du gerade gesagt hast, als Bühnenbauer in Griechenland. Was war das genau?
Ja, genau. Also als Schreiner hat man eigentlich, es gibt so eine große Vielfalt an Jobs, die man machen kann. Das heißt, Schreiner ist halt einmal die grundlegende Ausbildung, was man mit Holz arbeitet. Aber dann gibt es noch so viele Jobs, die quasi einen Schreiner, sag ich mal, brauchen, weil wir als Schreiner eben das gewisse Gefühl haben oder wissen, wie man mit dem gewissen Material umgeht. Und als Bühnenbauer in Griechenland habe ich in einem Hotel gearbeitet und die hatten halt jeden Abend Shows quasi und da war ich dann zuständig für die Bühnenbilder instand zu halten und halt aufzubauen. Und ich habe auch da das eine oder andere Bühnenbild gebaut, was auch eine super Erfahrung war, weil auch man unterschiedliche Materialien benutzt, um gewisse, was zum Beispiel ein Pferd oder so aus Styropor geschnitzt, so Sachen und angemalt. Das war ein sehr kreativer Job. Ich habe schon auch einiges gelernt und was ist jetzt tatsächlich ja nicht, was man sich halt normal als Schreiner vorstellt. Dass man jetzt Tisch baut oder Stuhl oder sonst was war sehr kreativ.
Aber Stichwort Tisch, du bist ja jetzt am Arbeiten, ich halte dich von der Arbeit auf. Du bist ja an einem Tisch, also an einem Gartentisch, also was machst du genau?
Ja, momentan eben sind wir hier auf der Farm von Freunden und wir helfen jetzt quasi jeden Tag ein paar Stunden mit auf der Farm, eben in der Winery oder weil ich jetzt eben gewisse Erfahrungen habe mit Holz oder mit als Schreiner, habe ich mich jetzt hier um diese zwei Tische kümmern müssen. Das heißt, die waren schon alle relativ bleich, das Holz von der Sonne und vom Wetter. Das heißt, ich habe die alle mal schön abgeschliffen und bin jetzt gerade am Ölen. Das heißt, dass halt die schöne Holzhabe wieder rauskommt.
Ja, genau. Stellst du dir so die Zukunft vor, dass du alte Gartentische renovierst und Bühnenbilder baust oder so einen anderen Traum?
Nee, das stelle ich mir so nicht vor. Das heißt ja, genau, mein Traum ist, ich habe hobbymäßig, bevor ich nach Neuseeland geflogen bin, in meiner Freizeit angefangen, Gitarren zu bauen, E-Gitarren. Da habe ich zwei Gitarren fertiggestellt. Und es hat mir tatsächlich so viel Spaß gemacht, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich mir das auf jeden Fall als Beruf vorstellen kann, damit mein Geld zu verdienen. Und weil es eben ein sehr detaillierter Job ist und ich arbeite lieber viele Stunden an einem kleineren Werkstück, als jetzt irgendwas Grobes, irgendwelche relativ hässlichen Möbel. In manchen Betrieben, in manchen Schreinereien habe ich wirklich Arbeit gemacht, die mir keinen Spaß gemacht hat. Und das könnte ich mir nicht vorstellen, was einfach irgendwie keine Challenge ist oder mich nicht wirklich erfüllt. Aber ja genau, eine Gitarre, da sind so viele Details dran und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das auf jeden Fall machen möchte.
Hast du vorhin gesagt E-Gitarre? Ist es eine elektrische Gitarre?
Genau, elektrische Gitarre. Das heißt, ich habe so ziemlich die komplette Gitarre bis auf ein paar Teile, die man jetzt aus Holz nicht herstellen kann, wie Tonabnehmer oder Saiten oder gewisse Mechaniken an der Gitarre, die ich bestellt habe, gekauft. Aber ansonsten habe ich den Rest der Gitarre einfach quasi vom Scratch auf selbst gefertigt.
Ich bin da kein Kenner von Gitarren, aber die klassische Gitarre, also nicht die E-Gitarre, sondern die akustische Gitarre, nenne ich die mal, hat ja einen Hohlkörper, ganz fragiles Holz. Und die E-Gitarre, die elektrische, ist eher so ein wuchtiges Ding, also ein Holzklumpen.
Ja, so ungefähr, ja. Also manche E-Gitarren, die ich jetzt zum Beispiel gebaut habe, die bestehen auch aus zwei Teilen, sage ich mal. Das heißt, man hat den Grundkörper aus Mahagoni und eine Schicht oben aus Ahorn, was jetzt für die meisten Gitarren also am besten das beste Klangholz ist. Also man hat den besten Klang, das Klangergebnis mit Mahagoni und Ahorn. Das benutzt man hauptsächlich eigentlich für E-Gitarren.
Gibt es dann auch so Qualitätsunterschiede bei E-Gitarren, wie zum Beispiel bei der Geige? Also Stradivari ist die berühmteste Geige. Es gibt auch jetzt berühmte Geigenbauer. Ich kenne sie leider nicht, aber es gibt auch viele, und die wirklich perfekt arbeiten und einen perfekten Klang hinbringen. Diese Ziele auch existieren ja auch bei der E-Gitarre, dass man je genauer man arbeitet, je präziser man arbeitet, das beste Holz nimmt, dass man dann die beste E-Gitarre produzieren kann.
Ja, das ist richtig soweit. Das heißt, es kommt auf jeden Fall aufs Holz auch drauf an. Jetzt nicht so sehr wie bei wahrscheinlich einer Geige oder bei einer Akustikgitarre, weil man kann auch theoretisch aus einem Betonklotz eine E-Gitarre bauen. Das klingt wahrscheinlich nicht genauso gut wie jetzt, wenn man jetzt das richtige Holz benutzt. Aber das Wichtigste ist eben, dass man detailliert arbeitet. Das heißt, ich denke mal, je mehr Geld man ausgibt für eine E-Gitarre, auch umso bessere Qualität hat man zum Beispiel jetzt am Nacken der Gitarre. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie man es auf Deutsch nennt tatsächlich. Das sind gewisse Rundungen und es geht wirklich auf einen Zehntel Millimeter genau. Und wenn da was nicht passt, dann hat man nicht den richtigen Klang. Das heißt, da steckt schon auf jeden Fall sehr genaue Arbeit drin.
sowas kann man ja nicht offiziell lernen, oder? Da braucht man einen Mentor, einen Meister, der das zeigt. Oder wie machst du das?
Ja, also es gibt auf jeden Fall, es gibt schon Gitarrenschulen auch, wo man eben den Bau von Gitarren lernt. Da möchte ich mich eigentlich auch nochmal weiterbilden auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt mir das soweit meine Gitarren einfach selbst beigebracht. Das heißt, ich habe dann teilweise über YouTube gelernt. Dann hatte ich auch noch einen Kollegen zu der Zeit in Deutschland, wo ich gearbeitet habe in dieser Firma, der auch Gitarren gebaut hat. Das heißt, ich habe mir ein paar Tipps von ihm geholt. Ansonsten gibt's halt, sind es immer Arbeitsschritte, wo man sich dann halt überlegen muss, wie man diesen Schritt macht, ohne dass man halt irgendwas zerstört an der Gitarre. Das heißt, ein kleiner Fehler und man hat wahrscheinlich stundenlang Arbeit irgendwie zerstört. Das heißt, jeder Arbeitsschritt muss eigentlich funktionieren. Man muss so sicher sein, dass es funktioniert. Das heißt, es ist viel mit Schablonen bauen, viel mit Vorrichtungen bauen. Wenn man eigentlich einmal alle Schablonen gefertigt hat und alles vorbereitet hat, dann ist auch der, ist auch jetzt die zweite Gitarre, geht auch wesentlich schneller als die erste Gitarre.
Dann wünsche ich dir viel Glück dafür und alle Achtung, Julian Graf E-Gitarre wird wahrscheinlich in ein paar Jahren auf dem Markt sein und das wird sicher eine gute sein.
Oder? Die Graf-Gitarre, genau. Ja, ich hoffe doch.
Danke, Julian, und viel Glück.
Ja, ich danke auch.